Flaschenkinder, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 267 von Flaschenkinder, der Podcast, heute gleich mal direkt reingestartet. Einfach mal das Überraschungsmoment genutzt. Das gebe ich ja immer auch Leuten gerne mit. Einfach mal überraschen, weil, wie wir wissen, Routine und Alltag ist der Killer für jede Beziehung. Ja? Also nehmt das auch mal mit in eure Beziehungen. Überrascht einfach auch mal euren Partner so ein bisschen. Macht nicht immer das Gleiche. Nicht immer die gleiche Suppe kochen. Nicht immer das Gleiche anziehen. Einfach mal mit einem Catsuit nach Hause kommen. Oder einfach mal mit einem kecken Negligé den Partner abends überraschen oder so, weißt du? Oder so gefesselt am Bett liegen und warten und sagen, hast du die Schlüssel gesehen? Weißt du, sowas. Einfach mal, um ein bisschen einen Schwung reinzukriegen.
Also ich glaube, in Partnerschaften ist das gut, wenn man so Kleinkinder hat, ist Routine ganz gut. So, für die Kinder.
Ne? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht auch einfach mal den Kindern, wenn du so eine antiautoritäre Erziehung hast und so Pazifist bist, einfach mal den Kindern eine scheuern. Weißt du? Einfach mal so, dass sie denken so, was ist das denn? Also das habe ich ja noch.
Muss ich das wieder kennzeichnen?
Das habe ich ja noch gar nie erlebt von meiner Mama, dass die mir einfach eine donnert, weil ich frech zu ihr bin. So, weißt du? Einfach mal den Überraschungsmoment nutzen.
So als weißt du, als Gegenbeispiel für all diese Influencer-Muttis, ja, die den ganzen Tag davon reden, was sie für Erziehungsdinger machen, wie sie ihr Leben leben und so. Einfach mal sagen, heute wollte ich euch mal wieder was Intimes von mir mitteilen. Ich habe mein Kind geschlagen.
Genau.
So. Das finde ich ganz gut.
Ja, und bitte verurteilt mich nicht deshalb. Aber ich habe ihm dafür jetzt für eine Woche lang mein iPad überlassen.
So. Hashtag Real Talk.
Genau.
Weißt du?
Ja. Es geht ja immer mehr um Realness, ne? Also diese hochstilisierten und bearbeiteten Dinge, die sind nicht mehr gefragt. Es geht viel mehr um Realness, um Body Positivity. Einfach mal, weißt du, zum Beispiel, du hast heute ein Bild gepostet auf Instagram. Ja. Ne, vom Zahnarzt. Fand ich ganz schlimm. Habe ich mir gedacht so, was sind das für Männerbeine, die du da fotografiert hast am Zahnarztstuhl? Das waren aber deine Beine. Und es sieht aus, als wären die behaart. So behaarte Männerhaxen. Da habe ich dir gesagt, Mensch, Keller, bitte, das musst du löschen. Ich muss dich vor dir selbst schützen. Hast du gesagt, ne, das ist Realness. Und wem das nicht gefällt, der soll halt einfach wegschauen. So.
Ja, und weißt du, das ist ja der Unterschied, wenn du so ein Bild siehst und es gibt ja auch ganz viele meiner Follower, die darauf dann, vermissen. Ne?
Ich sag ja immer, es gibt für alles einen Fetisch. Es ist so, wirklich. Es ist wirklich so. Deshalb, es ist genug für alle da. Ja, bitte, was musst du mir sagen?
Ich muss dir sagen, ich fand, es war bisher schon eine super wilde Woche, sowohl gastronomisch als auch generell. Also erstmal so, wir nehmen heute an einem Mittwoch auf, muss ich dazu sagen, um ein bisschen so zeitlich alles einzugrenzen, weil gestern wurden in Deutschland die Michelin-Sterne vergeben und morgen ist das große Top-Model-Finale, ja.
Also Wahnsinn. Ein Event jagt das nächste.
Ja, und ich muss dazu sagen, ich finde es in Köln sehr erschreckend, dass kein neues Restaurant hinzugekommen ist, aber zwei ihre Sterne verloren haben. Tut mir leid.
Es gibt sehr viele, sehr viele neue Sterne-Restaurants. Es gibt sehr viele neue Sterne-Restaurants in Rheinland-Pfalz. Also es sind insgesamt 341 Sterne-Restaurants gekürt worden und da sind einige neue dazugekommen, aber 30 mussten auch Sterne abgeben. Also das ist natürlich dann immer bitter.
Ja, und ich habe so ein bisschen auch mal heute recherchiert, ne? Und zum Beispiel bei der Schote vom Nelson Müller sagen sie, es lag definitiv am Umzug. Und da frage ich mich jetzt, was genau lag jetzt am Umzug? Hatte der Sternetester jetzt keine Zeit, von dem alten zu dem neuen Restaurant zu gehen, um das zu testen? Oder waren sie im neuen Restaurant noch nicht so eingespielt. Also was genau bezweckt, also will dieser Umzug uns damit sagen?
Das du, da blickst du ja nicht durch, da blickst du ja nicht durch. Nee. Und ich bin immer mehr ein Hasser von Restaurantkritiken, weil es eine einzige Momentaufnahme ist. Und das aus meinem Mund, wo ich ja selbst lange Gastrojournalist und Restaurantkritiker war, muss ich ehrlich sagen, es ist schon ein Wahnsinn, mit welcher Überheblichkeit so ein Restauranttester in ein Restaurant kommt, weil der setzt sich dahin und bewertet ein Essen, hat aber null Ahnung, was gerade im Hintergrund abgeht. Ja, also wo werden die Produkte herbezogen? Wie wird das bearbeitet? Wie wird die Soße gemacht? Das weiß der alles nicht, weil der nicht mit dem Koch gesprochen hat und nicht in der Küche war. So,
aber
und deswegen finde ich das.
Sagen, ich finde bei Michelin ist es am durchsichtigsten von all. Das ist so super wenig subjektiv. Ich finde, wenn du jetzt irgendwie für den Kölner Stadtanzeiger machst, da spielt da schon viel Subjektives mit rein. Und das hast du bei Michelin halt nicht, ne?
Ja, aber du bist ja nie gefeit vor Subjektivität, weil zum Beispiel, keine Ahnung, es ist ein tolles Restaurant und ist eigentlich auf richtig gutem Spitzenniveau und dann kommt der Restauranttester genau an dem Tag, wo der Sous-Chef krank ist, wo der Freund von der Kellnerin gerade mit ihr Schluss gemacht hat und weißt du, und dann hast du einen anderen Drive da drin und dann denkst du dir, okay, vielleicht ist das immer so, aber es ist halt nicht immer so und das ist, finde ich, halt so schwierig, das dann zu bewerten, so in 2 Stunden dann irgendwie über Sieg oder Niederlage zu entscheiden, finde ich schwierig, ehrlich gesagt, ne? Aber kennst du so Leute, die das immer so hervorheben, wenn sie in Sterne- oder Haubenrestaurants gehen? Ich finde, es ist ja ein guter Gradmesser, prinzipiell. Aber es ist auch eher so für Leute, die sich nicht mit Gastronomie auskennen, ne? Also, das sind auch so Leute, die sich zum Beispiel ein Luxusauto kaufen, aber keine Ahnung haben, wie man das eigentlich richtig bedient.
Ja, es mag sein. Ich war auch letzten Samstag auf einem Geburtstag und da habe ich in einer exquisiten, ausgewählten Runde von, sag ich mal, Menschen, denen es finanziell gut geht, aber die vielleicht nicht so in der Gastrowelt unterwegs sind, wie meine Wenigkeit. Da habe ich dann praktisch das so angebracht und habe gesagt, das und das Restaurant empfehle ich euch. Nehmt es jetzt noch wahr, weil so wie die gerade kochen, erkochen die sich bald einen Stern. So, damit habe ich das Restaurant komplett aufgewertet, auch noch so gesagt, jetzt geht noch schnell hin, solange das noch nicht ausgebucht ist für die nächsten Jahre und so. Und ja, du hast schon recht, das nimmt man manchmal also ich nehme das jetzt nicht, um mich wichtig darzustellen. Zum Beispiel finde ich auch bei 2-Sterne-Restaurants, je nachdem, wie das so ist, mag ich das gar nicht mehr so gerne, wenn es dann so picky und so, weißt du, so gediegen ist. Aber natürlich ist das für viele Leute ein Ding. Und ich feil mich da ja auch nicht vor. Ich sag, ich erwähne ja dann auch nochmal gern, dass es 2 Sterne hat.
Ja, ich finde, es hat ja auch seine Berechtigung. Man kann sie ja auch, man kann es ja auch machen. Ich gehe ja auch gerne in Sterne-Restaurants, aber ich finde, jetzt quasi das nur als Kriterium zu nehmen. Ne? Nee. Also wenn Leute so sagen, oh, ich war diese Woche wieder in einem Sterne-Restaurant und dann fragst du die, und wie war das Essen? Was hat dich denn besonders beeindruckt? Und dann sagen die so, ja, es war alles sehr, sehr gut. Es tut mir leid, aber meine Nachbarin ist schon wieder total am Ausrasten. Ich weiß nicht, was mit der schon wieder los ist. Also ich habe so eine völlig verrückte Nachbarin.
Für alle, die sich jemals gefragt haben, ob der Alex ADHS hat, ja. Weil er kann jetzt nicht mehr weiterreden, weil er sich auf diese Situation konzentriert.
Die schreit rum und zerschlägt wieder irgendwas. Die hat so eine Terrasse unter mir und die ist Künstlerin. Als ich die das letzte Mal im Gang getroffen habe, hat sie gesagt, ich soll zu ihr in die Wohnung kommen und mir ihre Kunstwerke angucken. Habe gesagt, nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber gerne beim nächsten Mal. Und jetzt schreit die wieder rum wie so eine Irre. Wahnsinn. Naja. Wo
weißt
war
du
ich
noch,
eigentlich?
Wo du stehen geblieben bist. Nein,
ja, ich finde, das, weißt du, das ist so, es geht dann oft so, es egal wie das schmeckt oder wie das zubereitet ist, Hauptsache es war ein Stern oder eine Haube und dann noch eine Flasche Bordeaux dazu, weißt du, um 400 Euro, scheißegal, Hauptsache es ist irgendwie, man kann das Etikett fotografieren. Und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen schade eigentlich.
Okay, ja. aber nehmen wir den umgekehrten Fall und dann hören wir auch auf, euch damit zu belästigen. Aber nehmen wir den umgekehrten Fall, du warst in einem Restaurant relativ oft und es hat einen Stern. Und es hat den Stern jetzt verloren. Was macht es mit dir? Also mit mir macht es was.
Mit mir macht es gar nichts. Ich denke mir nur, geil, jetzt kriege ich wenigstens schneller einen Tisch. Ja, wirklich, es ist wirklich so. Für mich hat das überhaupt keine Aussage. Okay, es ist so, Okay. Also wenn ich gerne in ein Restaurant gehe und es verliert einen Stern, es hat für mich so viel Relevanz, wie wenn, keine Ahnung, in China ein Sack Reis umfällt. Also wirklich, ist mir so egal. Wirklich.
Ja, aber ist doch gut.
Ich freue mich. Ich will auch gar nicht, dass irgendein Raubentester zum Beispiel in mein Restaurant kommt. Ich möchte das gar nicht. Und viele Gastronomen, auch Deutsche, haben darum gebeten, sie wieder von Michelin rauszunehmen.
Ich weiß, aber der Michelin scheißt ja drauf. Le Mans Sonnet hat gesagt, wir machen sogar ein komplett anderes Gastro-Konzept, weil wir gar keinen Bock mehr haben, mit dem Druck des Sterns zu leben. Ja, und was macht Michelin? Gibt denen wieder einen Stern. Also Ja. Scheißen die ja drauf. Ne?
So. Und Hauben sind ja noch schlimmer. Also Hauben, ne? Also wenn mir jemand sagt, ich war in einem Haubenrestaurant und dann gucke ich danach und dann sehe ich, das hat eine Haube, dann denke ich mir so, ja, wow, also das hat ja, also eine Haube kriegt man ja in Österreich
ja,
schon,
ich muss
keine Ahnung, wenn man einen Würstelstand betreibt, also wirklich. Und also unter drei Hauben erwähne ich das nicht mal, ehrlich gesagt.
Ja, so. Ich glaube, die Deutschen verstehen es ja auch überhaupt nicht mit den Hauben, aber ist doch egal, ist egal.
Ja, Gourmillot gibt es auch in Deutschland. Ja, aber ist ja auch egal. Reden wir über was Schönes. Katzen funktionieren immer gut. Ich finde Katzen-Content seit Jahren, eine Tageszeitung, bei der ich mal gearbeitet habe, postet ja ungefähr alle zwei Wochen zu irgendeinem random Thema immer ein Katzenbild dazu. Weil vor 10 Jahren schon hat irgendeine Agentur, irgendein Consultant dieser Firma gesagt, wir müssen Katzenbilder posten, weil Katzen total Aufmerksamkeit erregen. Und ich bin überrascht, dass sie nach 10 Jahren noch immer keine neuen Ideen haben und immer noch Katzenfotos posten. Das ist wirklich geil. Aber hast du gewusst, warum Katzen immer ihren Po einem entgegenstrecken? Ich habe das auch nicht gewusst. Ich finde das sehr spannend.
Ja, sag es.
Ich habe ja auch diesen Katzenfilm gesehen auf Netflix. Und da geht es darum, wie Katzen kommunizieren und so. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, weil das ist ein wichtiger Teil der Begrüßung zwischen Tieren. Sie beschnuppern sich nämlich immer zuerst am Gesicht und wenn sie quasi freundlich gestimmt sind, dann präsentieren sie ihren Hintern, um sich auch gegenseitig zu beschnüffeln. Und jetzt kommt's, gleichzeitig wollen sie mit dem hochgestreckten Arsch und Schwanz ausdrücken, dass sie in friedlicher Stimmung sind. Ja, ich habe mir gedacht, es erinnert mich so ein bisschen an die Cruising Area in einem schwulen Lokal. Ne? Also wenn du den Po hochstreckst und den Schwanz raushängen lässt, dann bist du in friedlicher Stimmung. So, ist doch gut.
Ja, schön, Alex.
Man kann sehr viel von Katzen lernen, wahnsinnig viel.
Friedlicher Stimmung.
Von Katzen kann man so viel lernen. So. Ja.
Ja, sehr gut, aber ich würde behaupten, ich habe ein bisschen Durst, Alex. Ich weiß, es ist hart, aber ich habe Durst.
Ja, gut, dann lass uns doch was trinken, beziehungsweise sag uns mal, was du Schönes mitgebracht hast.
Der Burner der Woche.
Mein Burner diese Woche kommt aus der Emilia Romana und ist ein Lambrusco. Die langjährigen Podcast-Fans wissen ja, dass ich ein großer Lambrusco-Fan bin. Lambrusco ist ja sehr, sehr, sehr verschrien bei den Menschen, die glauben, sie würden sich mit Wein auskennen. Das war ja auch, ich weiß nicht, ob es das bei euch in Österreich auch gab, aber früher, wenn man so beim Pizzalieferdienst den Mindestbestellwert von 20 Euro hatte, hat man dann noch eine Flasche Lambrusco mit dazu bekommen in Deutschland. So war
und es war sicher ein ganz feiner Tropfen.
Genau. So, von dieser Art Lambrusco reden wir heute nicht, aber wir reden von einem richtig, richtig geilen Lambrusco. Und zwar nennt der Gute sich Lambrusclen 2022 von der Agrikultur Koi. Wir haben hier einen, warte, sehr, sehr trocken ausgebauten, 0,0 Restzucker drin, was schon mal ein Zeichen dafür ist, wenn es guter Lambrusco ist, dann ist da nämlich keine Restsüße mit drin. Flavio ist der Winzer, der setzt auf echtes Handwerk und traditionelle Flaschengärung, hat die besten Trauben und null Schnickschnack. Der hat sogar eine Situation, dass er dann den Most einfriert, um den dann wieder aufzufüllen, damit der Sprudel entsteht. Das muss ich jetzt nicht wieder alles von vorne erklären, habe ich schon tausendmal. Nee. Und ich nehme jetzt ein Schlückchen, so.
Nimm mal ein Schlückchen. Lambrusco heißt übrigens wilde Rebe. Du weißt ja, ich habe ja quasi Italienisch in der Schule gehabt. Und deswegen weiß ich das natürlich.
Man hat hier eine ganz, ganz vollmundige Kirsche und Himbeermarmelade. Und ich würde jetzt mal sagen, für die Leute, die irgendwie sich das nicht vorstellen können, ist es ein bisschen so wie ein spritziger Gamay zum Beispiel. Also der hat eine, durch die Frucht ist da eine Süße da, obwohl es keinen Restzucker gibt. Du hast dieses Spritzige, du hast das Easygoinge und du kannst natürlich alles Mögliche dazu essen, ob als Aperitif oder nebenbei. Ich liebe es sehr, 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 sehr. Und zu bekommen in Deutschland ist es bei Forever Thirsty. Tue ich in die Shownotes rein und ich hoffe, ihr lasst euch dieses Tröpfchen mal schmecken. Ne?
Klingt sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich finde ja auch so, ich bin ja nie so ein richtig gut, also so ein richtiger Rotwein-Fan tatsächlich, aber leichte Rotweine liebe ich ja sowieso und ich finde auch einfach zu einer Pizza ein Glas kühlen Rotwein finde ich einfach richtig gut.
Ja, wirklich. Ich finde auch perfect match, perfect match.
Ja, neapolitanische Pizza, ein Glas kühler Rotwein und die Welt ist in Ordnung, oder?
Ja, du, also ich, wenn es so war, doch, es gibt jetzt mittlerweile einen Pizzaladen in Köln, der auch ein bisschen geilen Wein hat. Ja, also sowas mache ich halt dann meistens in Wien oder in Berlin. Da ist die Auswahl an so coolen Läden größer, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ne?
Weil wir jetzt gerade über Italiener reden, weißt du, was für mich auch so geil ist, so weil wir jetzt gerade vorhin über die Sterne- und Taubenrestaurants gesprochen haben, dass Leute das immer so betonen. Ich find's auch immer geil. Kennst du auch so Leute, die dann sagen, wir müssen unbedingt dahin in den Laden, weil da gibt's Prosecco vom Fass. Ja. Und ich denk mir so, ja, geil. Was, also was sagt das jetzt aus? Also ich möchte ja dann auch irgendwie wissen, welcher Prosecco in dem Fass drin ist. Also das ist ja für viele auch so ein das ist ein richtig guter Laden, weil die haben Prosecco vom Fass. Und ich denke mir so, okay, wow.
Wenn ich hier in Köln rausgehe, dann sage ich ab einem bestimmten Punkt, wo alle nicht mehr klar denken können, oh, wir müssen ins Low Budget gehen und dann sagen immer alle, warum denn? Dann sage ich immer, was auch stimmt, da gibt's Tequila vom Fass. Und weißt du, das ist der schlimmste Tequila, den du dir vorstellen kannst, weil ich weiß, jeden, den ich da hinschleppe, der einen Shot davon trinkt, ist danach komplett out of order. Also,
ich kann Tequila nicht trinken. Ich kann Tequila einfach nicht trinken.
Aber der ist vom Fass, Alex.
Na gut, dann ist er vielleicht richtig gut, wenn er vom Fass ist. Wieder Prosecco. Ne?
Apropos Tequila, ne? Weißt du, dass die beiden Kaulitz-Brüder jetzt ins Tequila-Game sich eingekauft haben?
Eingestiegen sind.
Die haben jetzt einen eigenen Tequila. So. Den muss ich auf jeden Fall auch mal demnächst testen.
So. Also ich finde ja immer diese, also am schlimmsten, ich wohne ja relativ zentral. Da gibt es auch viele so Restaurants, wo auch so ganz schlimme Typen sitzen, weißt du, so Männer mit Hemden mit Monogramm und so Samt-Loafers und immer eine Zigarre in der Fresse und die trinken dann diesen Tequila, diesen ganz teuren in dieser Keramikflasche.
Ja,
der so aussieht wie die Wunderlampe von der bezaubernden
Chili. Ja, aber der ist auch echt lecker. Der ist auch echt lecker, muss man sagen.
Aber es bedient so viele Klischees, es ist wirklich schlimm.
Ich weiß. Ich war ja mit einer Freundin auch letztens in einem Zwei-Sterne-Restaurant sogar in Köln.
Wow, Keller, toll, du lässt es aber krachen.
Und wie es in jedem guten Restaurant geben sollte, gab's den Schnapswagen. Und auf diesem Schnapswagen, ich habe natürlich wie immer was mit Nuss genommen. Ich bin bei diesen Schnapswagen, brauche ich Nussschnaps. Und meine Freundin ist ein sehr großer Tequila-Fan. Ja. Und da hat die sich wieder den Tequila ausgesucht, den besonderen Don Julio 1942er. Und wir waren echt erstaunt, weil ich meine, wir haben in L.A. pro Glas $50 bezahlt und in dem Sterne-Ding hat der lediglich nur 38 gekostet. Da waren wir wirklich komplett überzeugt von der Gesamtsituation, sag ich dir.
Wahnsinn. Und das Don Julio.
Ja, das ist diese Flasche, die wirst du auch oft bei den alten weißen Männern sehen, die so wie so eine dünne Pyramide ganz weit hoch geht und so braun ist.
Weiß ich jetzt nicht.
Aber vielleicht habe ich das dann falsch gesagt. Aber die ist auf jeden Fall von Don Julio, aber ich glaube, der ist 1942 oder so. Das ist auch so eine Flasche, die so 300 Euro kostet oder so im Einkauf.
Ja,
ja, wie dem auch sei. Und die hat auch diese Keramikflasche zu Hause. Deshalb haben wir die Keramikflasche dann nicht uns reingezogen, ne?
Ja, mein Gott. Ja. Aber ich habe mal gesehen, das ist ja, also ich habe eine Doku gesehen, ich glaube, das war mit Gordon Ramsay, da war der auf einer Mezcal-Farm oder halt bei so einer Mezcal-Produktion und also diese Agaven zu ernten, das ist richtig, richtig krasse Arbeit. Also das sind ja Riesenteile und das quasi diese Blätter oder diesen Strunk da rauszuhacken, das ist wirklich, also ich habe das nicht gewusst, wie krass das ist, wirklich.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch noch auf meiner Bucketlist, auf so einer Agavenfarm und so ein kleines Mezcal-Tasting machen mal, weißt du?
Ja. Ja. Ist so, ja. Man braucht ja immer so Sachen auf seiner Bucketlist, die man machen möchte.
Das kommt da jetzt drauf.
Ja, das ist schön, Keller. Da haben wir das auch besprochen, was du in deinem Leben so machen möchtest. Sag mal, hast du eigentlich dieses Spiel noch? Das hast du schon lange nicht mehr gemacht mit mir.
Ja, habe ich hier liegen extra heute. Weißt du noch, wie das geht? Du musst sagen, ob du eine Kopf-, Herz- oder Körperfrage haben willst.
Also für alle, die das noch nicht gehört haben, weil sie heute das erste Mal hier, was für mich eigentlich unvorstellbar ist, aber dass sie das erste Mal diesen Podcast hören, Kellerchen hat ein Spiel und da stellt sie mir eine Frage. Das ist so ein Spiel, das ganz gut ist, wenn man seinen Freundeskreis minimieren möchte oder vielleicht auch mal die Beziehung
oder
so ein bisschen
Partner.
Genau, einfach mal so ein bisschen auf Eis legen möchte, die Beziehung mit dem Partner, ne? Also einfach mal, weil man dann Sachen erfährt, die man irgendwie die letzten 15 Jahre nicht wusste. So, also was gibt's? Eine Kopfkarte, eine Herzkarte und eine Körperkarte? Dann nehme ich eine Körperkarte.
Eine Körperkarte, okay. Ja. Also, oh nein, wie fühlst du dich in deinem Körper, Alexandre?
Das ist die Frage?
Ja.
Wie fühlst du dich in deinem Körper?
Ja.
Ja, puh. Das ist eine gute Frage, ey.
Wenn dir nichts einfällt.
Ja? Ziehst du eine neue Karte, oder?
Zieh ich eine neue Karte. Ich bin da ja nicht so, ne?
Nee, die Karte finde ich doof, ganz ehrlich.
Okay.
Das ist ja wie eine Ja-Nein-Frage.
Also pass auf, an welchen Körperstellen würdest du dich über mehr Aufmerksamkeit freuen?
Also im Moment gerade in meiner Schulterpartie, ehrlich gesagt.
Ja, tut die weh, ja?
Unfassbar verspannt, ja.
Ah, ja.
Also ich habe mir gestern so ein Wärmepflaster draufgeklebt.
Ja.
Und es hat gar nichts gebracht, ehrlich gesagt.
Ach so, das ist nicht
so
gut.
Und ich habe das Gefühl, ich war bei so einem Chiropraktiker und ich habe das Gefühl, seitdem ich bei dem war, der hat irgendwie, am Anfang war das geil, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass das irgendwie mehr zerstört hat, als dass es mir geholfen hat. Weil seitdem.
Ja, aber wie lange ist das her? Die ersten. Ja, aber.
Zwei Monate.
Ach so, nee, dann ist natürlich ein bisschen zu lang. Aber am Anfang ist es immer viel schlimmer danach, so zwei Wochen.
Ja, aber irgendwie, genau, also da würde ich mich, ansonsten muss ich sagen, wird meinen Körperteilen eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und da bin ich, habe ich jetzt keine Mangelerscheinungen in irgendwelchen Regionen.
Das ist gut, das ist gut.
Was wäre das bei dir? Also
generell, der gesamte Körper, würde ich sagen. Dem
ich möchte, dass du jetzt auch noch eine Körperfrage ziehst. Aber nicht aussuchen, zieh einfach die nächste, die kommt. Und dann liest du mal vor und dann beantwortest du.
Achso, das war jetzt deine, die habe ich einfach wieder drauf. Welches Sexspielzeug oder Hilfsmittel magst du beim gemeinsamen Sex?
Mhm. Viagra.
Ja. Kommt auf den Typ an. Handschellen, würde ich sagen, aber Lederhandschellen.
Das Lederhandschellen?
Mhm. Nicht diese Fake.
Mit Plüsch?
Nee, nicht, auch nicht Plüsch und auch nicht wie bei einem Polizisten, sondern so wirklich so, so schwarze Lederhandschellen mag ich gerne, ja.
Und lässt du dich dann so ans Bett fesseln oder wie
ja,
kann man sich das
als auch. Also ich finde ja eigentlich eher die Männer cool, die sonst wie Uga-Uga-Typen rumlaufen und dann im Bett das gut finden, wenn ich sie dominiere, ne?
Ach so.
Ja.
Dann fesselst du die Männer. Ich frage mich nur gerade, wie du das bei deinem Bett machen willst.
Nein, du machst es ja nicht am Bett, sondern du legst die Hände über deinen Kopf und machst die Handschellen, die haben nur so eine ganz kurze Dings dazu und dann können sie ja nichts machen. Weil du hast die Arme einmal oben, du musst die nicht ans Bett machen.
Okay.
Ja.
So, kennst du den Film von Stephen King? Kennst du den Film?
Nee,
das ist ein ganz krasser, ich glaube, der ist aus den 80ern oder so. Also eine wirklich, ich glaube, The Game heißt der. Und kann ich sehr empfehlen, weil dieser ganze Film spielt eigentlich nur in einem Raum. Der Plot ist folgender. Eine Frau hat mit ihrem Typen Sex. Und er fesselt sie ans Bett. Sie sind irgendwo wenn ich mich recht erinnere, irgendwo am Arsch der Welt keine Ahnung, ich sage jetzt mal in der Wüste, keine Ahnung, in so einem Haus auf jeden Fall, wo keine Menschenseele ist. Und er fesselt sie ans Bett und während des Akts kriegt er einen Herzinfarkt und stirbt. Und sie ist an das Bett gefesselt und kommt dann nicht mehr los. Und dieser ganze Film dreht sich eigentlich nur darum, dass sie an dieses Bett gefesselt ist und dann kommen die Wölfe und so weiter. Und also es ist wirklich richtig unangenehm.
Oh Gott, das hört sich schrecklich an.
Ja, Stephen King halt.
Aber keine Sorge, bei mir ist man nicht am Bett gefesselt, man ist nur generell gefesselt. Ne?
Okay. Man muss dann nur rausgehen auf die Lütticher Straße und sagen, hallo, hat hier zufällig jemanden Dietrich dabei? Ich müsste hier mal die Handschellen aufschließen, weil meine Freundin, die ist einfach eingeratzt neben mir. So. Geil, finde ich super.
Ja, sehr gut. Sollen wir mal zum Hassmoment kommen diese Woche?
Ja, sehr gerne.
Der Hate-Moment der Woche.
Mein Hate-Moment diese Woche, also ich muss es jetzt sehr spezialisieren, aber es kann auch noch nachher was Generelles werden, aber mein Hate-Moment sind Ärzte, also in meinem Fall Zahnärzte, die keinen Bock auf ihren Job haben, weil ich hatte heute die Situation, dass ich abgekaspert wurde, wie an so einem Discounter-Fließband, ja, es wurde sich nicht um mich gekümmert, es war keine Herzlichkeit dabei und ich habe das selten bei Ärzten, aber wenn ich das dann habe, denke ich mir so immer, ja, ich möchte ja auch nicht hier sein. Also es gibt selten Situationen, dass ich denke, ich freue mich jetzt auf einen Arztbesuch. Ne? Da ist mal, einem geht's nicht gut, man hat ja irgendwas, warum man da ist. So, dann kann man ja wenigstens gegenseitig nett miteinander sein und sich nicht so vorkommen wie Patient 450 des Tages. Ne?
Hm.
Oder sehe ich das wieder falsch, ne?
Habe ich eine ganz eigene Meinung und Ansicht dazu.
Okay, ja.
Willst du sie wissen?
Ja, wahrscheinlich, ja, mach doch.
Also, wenn du das willst, dann musst du dafür zahlen. Das ist meine Antwort darauf.
Ja, ne? Aber also
Kassenleistung ist einfach Kassenleistung.
Nee,
doch, so sehe ich
nee,
das.
Nee, weil ich muss ja sagen, das ist zum Beispiel eine Zahnklinik, bei der ich jetzt seit 8 Jahren bin und es hat einfach jetzt der Mensch gewechselt, der da arbeitet und ich habe mich noch nie vorher so gefühlt wie dort und jetzt.
Na, hast du vorher einfach Glück gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, hast du vorher einfach Glück gehabt,
ja.
Hast du für einen Preis von einem Kantinenessen ein Sternemenü bekommen.
Na, so war es aber ja nicht. Ich möchte jetzt nicht all meine Versicherungsdetails hier durchgeben, aber bei den Zähnen spare ich nicht. Sagen wir es mal so. Ne?
Ja. Mhm.
Ja.
Also hast du eine Zahnzusatzversicherung.
Richtig. Aber dadurch, dass wir keinen Werbepartner haben, der diese anbietet, würde ich jetzt weniger gerne weiter darüber reden.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Techniker Krankenkasse. Ja.
Ja.
Ich bin da schon mittlerweile sehr allergisch drauf, weil das ist so, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist es so, ist wirklich so eine Selbstverständlichkeit, mit der die Leute zum Arzt gehen oder in auf Ambulanzen und sich dann auch noch beschweren, wenn sie eine Stunde warten müssen, wo ich mir denke, dann schließt doch einfach eine Privatversicherung ab.
Na, das meine ich ja gar nicht. Ich meine eher so dieses, du sitzt dann da und du denkst dir, ja, Mai, also ganz ehrlich, nee.
Ja.
Also ich war heute sehr unzufrieden mit meinem Zahnarztbesuch und ich werde jetzt recherchieren, wo mein alter Zahnarzt abgeblieben ist. Mit dem hatte ich auch immer noch so einen Schnack. Der war Trash-TV-Fan. Ja, mit dem konnte ich auch immer
noch
ein
bisschen. Ich weiß gar nicht. Mir ist das wirklich ein Rätsel. Freunde von mir sind ja auch Zahnärzte. Und die sagen mir immer, was ihnen die Patienten alles erzählen. Und ich denke mir, weißt du, ich gehe zum Zahnarzt. Ich sage, hallo, wie geht's? Ja, gut. Ja, bitte. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe hier hinten, glaube ich, ein Loch. Könnten Sie da mal drauf gucken? So, dann lege ich mich hin und das war's an Kommunikation. Wie willst du denn mit dem Zahnarzt kommunizieren, wenn du da liegst, die Fresse aufhast und dir drei Schläuche im Mund stecken? Also ja, ich frage mich immer, wie funktioniert das?
Ich wollte das auch nie, aber mein Zahnarzt wollte das immer. Der war riesiger Fan von mir. Der hat dann immer gesagt, und wo geht's jetzt wieder hin? Dann wollte er die ganzen Interna von der Heidi Klum haben und so. Er hat ein
und
richtig
hast
gutes
du, hast
Verhältnis.
Du,
ja, ich habe das so und in meiner, wie das so ging, je nachdem wie viel Schläuche, manchmal auch davor schon, bevor ich überhaupt gesagt habe, weswegen ich da bin. Dann hat er immer gesagt, Frau Keller, Sie wissen, dass Sie jetzt ganz oft hier sind wegen Unfällen, die Sie haben, wenn Sie besonders lustig sind. Vielleicht sollten Sie das ein bisschen weniger machen. So, es war so ein richtig nettes Verhältnis und jetzt habe ich da so einen Arsch, weißt du?
Ich finde das einfach geil, ich hasse das ja, wenn mein Zahnarzt mit mir redet und dann, also außer er stellt mir Ja-Nein-Fragen, aber wenn er mit mir redet und er will dann eine Antwort haben, sowas wie, und wo geht's in den nächsten Urlaub hin? Und du denkst so, nach Bangkok. Wohin? Nach Bangkok. Warte, ich nehme ihn mal den Schlauch raus. Nach Bangkok. Ach, nach Bangkok. Schön. So, Schlauch wieder rein. Und fahren Sie da alleine oder mit wem fahren Sie? Und da denke ich mir so, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Also ganz ehrlich, also willst du mit mir jetzt allen Ernstes ein Gespräch führen, währenddessen mir ein Sauger an dem inneren Gaumen gerade irgendwie meine ganze Schleimhaut wegsaugt und du mit einem Bohrer in meinem Gesicht bist? Nee, ganz ehrlich, das funktioniert so nicht. Einmal hat mich ein Zahnarzt gefragt, ob alles okay ist, ob die Spritze wirkt und ich wollte ihm nur so einen Daumen hoch zeigen und meine Hand war aber unter diesem Tablett, wo diese ganzen Instrumente drauf lagen und ich habe das komplette Tablett ist durch den ganzen Raum geflogen, weil ich wollte nur so einen Daumen hoch zeigen und habe halt nicht gesehen, dass da dieses Tablett ist. So, ja. Dann denke ich mir so, bitte, ich will nicht reden, ich mach einfach, ganz ehrlich.
Ja gut, ja. Ist das dein Hate-Moment? Nein.
Nee, das ist nicht mein Hate-Moment. Mein Hate-Moment sind, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber es ist ein bisschen eingerissen mittlerweile in der Gastronomie, dass mittlerweile gut besuchte Restaurants, wo man gerne mal hingeht und sagt, ach was, gucken wir doch am Samstag, gucken wir doch da in das Lokal oder in das Café oder keine Ahnung was. Und dann machst du dir das aus mit Freunden und du weißt, du musst nicht reservieren, weil du kriegst immer irgendwie einen Platz. Und dann schreiben die um 10 Uhr vormittags, heute ab 12 bis 20 Uhr geschlossene Gesellschaft. Und dann denke ich mir so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also könnt ihr das nicht irgendwie eine Woche also oder drei Tage vorher, das wisst ihr doch schon länger. Und das kommt jetzt immer wieder und immer häufiger vor. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ein Thema ist.
Ich habe das nur letzte Woche mal mitbekommen oder vorletzte Woche, als ein Kumpel Geburtstag feiern wollte. Und da war es nämlich auch so, dass da stand ganz normal Öffnungszeiten und dies, das. Und hätte er nicht angerufen, hätten wir da einfach vorgestanden. Weil das auch so ein Restaurant ist, wo man eigentlich nicht reservieren muss. Und dann dachte ich dann auch so, ja, Herze. Aber mittlerweile muss ich sagen, gibt es bei euch noch viele Restaurants, wo man nicht reservieren muss? Also ich habe das Gefühl, egal wo ich hingehe, muss ich mittlerweile reservieren.
Ja, aber es ist wirklich so, die halbwegs guten Restaurants, das fuckt mich richtig ab. Da musst du echt schon mindestens eine Woche, wenn nicht länger als eine Woche, reservieren. Und ich habe ja Ich mache das jetzt mittlerweile so, dass ich einfach die ganzen Wochenenden, das ist jetzt zwar super kacke, weil ich ja selbst Gastronom bin, aber ich weiß halt nicht 2 Wochen vorher, ob ich dahin essen gehe oder nicht, dass ich jetzt einfach schon den ganzen Juni in einem Restaurant jeden Sonntag zu Mittag durchreserviert habe. Und wenn ich nicht hingehe, ich dann die Reservierung wieder storniere. So.
Siehst du, und das geht bei uns bei den meisten Dingern auch nicht mehr, weil du automatisch deine Kreditkarte hinterlegen musst.
Ja, im High-End-Bereich ist das bei uns auch so. Aber eben in so quasi, sage ich jetzt mal, normalen gehobenen Restaurants noch nicht. Ja.
Ich hatte jetzt total Glück, weil ich hatte verchecktes Feiertag morgens und dann habe ich vor 2 Wochen wollte ich einen Mittagstisch reservieren und dachte so, wie kann das denn sein, dass an einem stinknormalen Donnerstag komplett ganz Köln ausreserviert ist? Und jetzt hatte ich Glück, weil just ein Restaurant am Montag entschieden hat, dass es jetzt immer durchgängig auf hat von 12 bis 22 Uhr. Und die hatten halt vorher immer nur mittags. Und jetzt habe ich dort einen Platz bekommen. Ist das nicht?
Ja, das ist gut. Das ist ein Life-Goal, wenn man so will. Aber bei uns ist ja auch mit Frühstück. Also Frühstücken, vergiss es. Spontan Frühstücken kannst du in Wien komplett vergessen. Also wenn du da nicht 2 Wochen vorher reservierst, kriegst also an den, ich sage jetzt mal, coolen Spots, kriegst du da einfach keinen Tisch. Also
auf der anderen Seite schön für die Gastronomie. Ne?
Schön für die Gastronomie. Ich freue mich ja auch darüber. Aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen mühsam, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, gut. Okay, ich merke schon, wir werden wieder so melancholisch und so.
Ja, nee, gerade haben wir noch irgendwie von so Fesselspielen gesprochen und jetzt werden wir wieder so super melancholisch. Kommen wir zum Flotten Dreier, weil heute habe ich was Schönes für dich rausgesucht.
Der Flotte Dreier.
Ich möchte heute von dir wissen, liebes Kellerchen, welches sind die 3 nervigsten Promis für dich? Also die 3 nervigsten Prominenten, die dir so richtig auf den Sack gehen.
Ist natürlich jetzt schwierig, weil ich bin ja auch voll in diesem Influencer-Ding drin, ne? Das ist ja auch dann auf eine gewisse Art eine Prominenz. Ich würde jetzt mal
bei mir sagen, alle Influencer sind für mich, das kann ich mal, okay. Also zu, unter einen Punkt für, bei mir verbuchen, alle Influencer sind für mich nervig.
Also ich,
weil die einfach zu allem eine Meinung haben, weißt du?
Einer, der mir jetzt sofort einfällt, ich weiß nicht, ob der in Österreich wird der schon was sagen, ist Christian Wolf. Und du wirst jetzt erstmal denken, wer ist Christian? Ja. Doch, du kennst den, oder? Mit den Mordprodukten.
Mordprodukten.
Ja. Ey, willst du mich veralbern? Also entschuldige bitte, geh mir nicht auf den Zeiger. Mach doch Nahrungsergänzungsmittel, aber geh uns doch nicht so sehr auf den Sack. Meine Freundin erzählt mir dann immer, schon wieder Verknappung vom Eis Matcha Latte und von dem Eiskaffee. Und es gibt's jetzt online. Du musst jetzt bestellen, sonst gibt's es nicht mehr. Und dann gehe ich in den Rewe und schick ihr ein Foto und sag, ja, hier steht der halt noch. Also, ich muss überhaupt nichts online machen oder so. Also, willst du mich veralbern? Dann hatte der ja auch noch ein Restaurant in Köln, was leider irgendwie nie eröffnet hat, aber was da jetzt immer noch steht, mitten am Rudolfplatz, herzlichen Glück. Nee, der geht mir richtig auf den Sack. Also das ist einer von den Promis, da muss ich ganz ehrlich sagen, boah, geht der mir auf den Sack.
Ne? Ich finde, der hat schon gute Ansätze. Was ich aber nicht mag, ist der, dass der dann immer wieder so Leute sich rauspickt und dies dann kommentiert. Also was die alles quasi falsch machen, das finde ich irgendwie nicht so cool. Und was ich auch nicht so cool finde, ist, dass er wirklich glaubt, dass die Leute so doof sind und nicht checken, dass es ihm null darum geht, irgendwem zu helfen, sondern dass es einfach nur auf Profit aus ist, ne? Und dass es nur darum geht, seine Nahrungsergänzungsmittel zu verchecken.
Also, mir hat sogar eine Freundin letztens gesagt, ja, du musst ja nicht seine Produkte nehmen, aber mach doch wenigstens sein Programm. Und da dachte ich, what? Warum sollte ich das denn tun? Ich kann doch auch einfach mir mit ChatGPT einen Ernährungsplan erstellen. Also, wieso brauche ich den Plan von Christian Wolf, um mein Leben zu ändern? Also, Nee. Wahnsinn. Naja, aber gut. Er scheint vielen Leuten geholfen zu haben. Ich freue mich total für euch, aber der geht mir tierisch auf den Sack mit seiner Online-Präsenz. So. Dann habe ich jetzt eine Frau noch und noch einen weiteren Mann. Und du musst sagen, soll die Frau auch aus der Influencer-Welt kommen oder nicht?
Nee.
Okay, dann das wirst du nicht verstehen, aber mir geht sie tierisch auf den Sack, ist Barbara Schöneberger. Ich finde, Barbara Schöneberger ist 0,0 mehr lustig.
Ja, die kann ich absolut, aber, bin ich absolut, ne, d'accord.
Omnipräsent, also wirklich omnipräsent, wird überall als die Frau, die trotz ihres Alters und mit Kurven noch moderiert. Ja, entschuldige mal, wo sind wir denn? Da gibt es keine neuen Menschen mehr oder muss sie ja auch noch sich die ganze Zeit... Und sie macht ja trotzdem einen auf so super jung und so super lustig und keck und so. Also, nee, ertrage ich nicht.
Das stimmt, ja, die ist auch wirklich überall dabei, ne? Also auch, singt die überall. Letztes habe ich wieder gesehen,
die
irgendwie.
Singt ja auch
jetzt
noch.
Hat die ja auch noch einen Gastauftritt in der Band von Florian Silbereisen und so. Also, es ist jetzt wirklich mittlerweile schon too much. Und auch in Österreich wird die dann immer wieder geholt für so Shows und so, wo ich mir denke, so haben
wir so
denn
Galas.
Genau. Ja. Haben wir denn keine eigenen Moderatorinnen und Moderatoren? Also, es ist wirklich, ich finde auch, die hat echt ihre Coolness und ihren Zauber verloren.
Total.
Und mittlerweile ist es auch wirklich ermüdend, immer wieder zu thematisieren ihre Gewichtsthematik und ihr Alter. Also das ist ja immer Thema.
Mein Gott, wenn man auch keine anderen Themen hat. Also ich meine, was soll das denn?
Es ist, ja, das ist leider Gottes, hast du recht, ja.
Jetzt kommt mein absoluter Hassprominenter. Also wirklich, ich schalte ab, wenn der im Fernsehen ist.
Ich bin gespannt, weil ich...
Elton.
Oh Gott, ja, du hast ein Problem mit Elton.
Ich habe ein riesiges Thema mit dem. Der ist wirklich eklig. Ich weiß auch genau, wie der am Tisch sitzt und isst und wie arrogant der ist und so. Und ich finde, der hat einfach gar keine Daseinsberechtigung mehr. Also ich meine, der war vor 50 Jahren der Praktikant von Stefan Raab. Was machst du denn da noch? Geh bitte. Der ist
unfreundlich. Aufregst.
Der ist wirklich, also ich meine, ich bin auch ein bisschen zu nah dran an diesen ganzen Prominenten, aber der ist für mich wirklich, der hat überhaupt gar keine Daseinsberechtigung, wirklich überhaupt nicht. Also, nee, verstehe ich nicht.
Ja,
der guckt das, auch meine Mutter, wenn die den sieht, findet den nicht toll. Wenn man dann immer sagt, diese ältere Generation will die noch sehen, auf gar keinen Fall. Elton möchte gar keiner sehen, wirklich gar keiner.
Ist so. Er nicht jetzt auch ausgestiegen bei 1, 2 oder 3?
Ja, verstehe ich auch. Das ist ja der Kinderschreck schlechthin. Willst du dein Kind in so eine Sendung lassen und da irgendwie rumhüpfen, während Elton da sitzt und sich gerade
ist halt auch nicht wirklich
reingezogen hat?
Ist halt auch kein wirkliches Role Model für gesunde Lebensweise, ne? Muss man auch dazu sagen. Also Elton, ich habe den ja dieses Jahr auf einer Karnevalsparty getroffen. Es war auch unangenehm, aber eher, weil er von Betrunkenen unangenehm angemacht wurde und der konnte gar nicht damit umgehen. Da wurde er richtig, richtig aggressiv.
Ja, grantig. Der kann ja auch nicht über sich lachen. Was meinst du, wenn ich den mal betrunken treffen würde?
Ja.
Was meinst du, was da los wäre?
Nee, ich möchte das nicht erleben. Ich habe schon erlebt, als du Elias Mbarek getroffen hast, betrunken. Das hat mir schon gereicht, ehrlich gesagt. Also ich möchte nicht erleben, wenn du Elton triffst. Wirklich.
Oh, Elias Mbarek, den habe ich ganz vergessen. Den hasse ich auch übrigens.
Also natürlich.
Den hasse ich so sehr. Und der ist so klein. Der ist wirklich...
Ja, aber dafür kann der auch nichts, ne?
Ja, also wirklich unfassbar. Elias Mbarek. Ja.
Also bei mir ist es tatsächlich weil du gerade Elton gesagt hast, Stefan Raab, finde ich. Das hat für mich so verloren, also dass der nochmal, das ist für mich so eine richtige alte Männer-Ego-Geschichte. Ich meine, der hat doch seine Produktionsfirma, der hat doch seine guten Zeiten hinter sich.
Ja, ja, der
aber
muss
dass
nicht
der
vor
jetzt unbedingt nochmal für sein Ego das braucht und es einfach gar nicht funktioniert, ist für mich richtig, richtig schlimm. Also wirklich ein Armutszeugnis. Wen ich auch wahnsinnig nervig finde, ist die Familie Geis. Also ehrlich.
Ah, die finde ich lustig.
Nee, also das geht für mich auch gar nicht. Und das wird jetzt ausgeschlachtet. Die sind ja jetzt scheinbar überfallen worden. Das wird jetzt ausgeschlachtet.
Ehrlich?
Und ich denke so, Who cares, ganz ehrlich. Es ist traurig, schade, tut mir wirklich leid, dass ihr überfallen wurdet in eurem Haus. Aber ganz ehrlich, das ist, nee, also, und der schlimmste, aller schlimmste, nervigste Promi für mich ist, was glaubst du?
Puh, weiß ich nicht.
Da kriege ich wirklich körperliche Symptome, wenn ich den sehe. Oh Gott. Das ist richtig schlimm. Das ist bei mir wie so.
Nee.
Ist bei mir wie so bei Pantomime. Pantomime möchte ich ja auch, ich bin ja Pazifist, aber wenn ich ein Pantomime sehe, möchte ich einfach wirklich so in die Fresse schlagen. Ne? Aber einfach so, weil ich einfach das ist einfach so hasse und verabscheue, diese Kunst, diese Darstellung. Und der nervigste Promi für mich ist Ross Anthony. Ach, wirklich.
Wäre meine Ross zweite Anthony. Wahl gewesen. Ja. Mhm.
Ross, willst du mich komplett verarschen? Was ist das bitte? Also, dass man dem so eine Bühne, und der hat doch kein einziges, krieg jetzt immer wieder so Ausschnitte auf TikTok von dem bei irgendwelchen Festivals, der hat kein einziges eigenes Lied. Das singt nur Lieder nach. Das ist wie so ein Hochzeitsalleinunterhalter oder so eine Hochzeitsband. Der hat kein einziges Lied selbst geschrieben oder gesungen. Das ist alles nur nachgesungene Lieder. Und aber richtig schlecht auch nachgesungen. Und seine ganz schlimme Tanzperformance. Also es ist wirklich, das auf so vielen Ebenen ist da so viel schlimm. Nee, also, boah. Richtig schlimm. Also Ross Anthony, hau mir ab mit Ross Anthony, wirklich.
Wirklich. Das wäre schön, wenn wir Karneval Elton und Ross Anthony treffen würden. Das wäre nicht toll.
Nee, ich dachte mir, was schön wäre, wenn du so einen Urlaub machen würdest wie heißt der nochmal? Der Ernährungsmensch?
Christian Wolf.
Christian Wolf, wenn du mit Christian Wolf und Pamela Reif, ich finde, das wäre so ein Power-Trio, du und die beiden. Einfach mal, weißt du?
Aber Pamela Reif hat ja jetzt zugenommen, ne?
Wirklich?
Ja, musst du mal gucken, Alexandre. Aber da
aber
darf
Muskelmasse,
man ja
Muskelmasse oder?
Guckst du dir mal an. Also vielleicht kann da der Christian Wolf da... Nochmal ran.
Oh, jetzt wird's böse. Gut, ich sage jetzt mal, wir gehen gleich über zur nächsten Rubrik, weil wir sind schon fast am Ende.
Eine Frage der Moral, der Moral.
Meine moralische Frage heute ist ein bisschen deeper. Also ich weiß nicht, ob es nicht zu kompliziert ist, aber die Frage ist, soll man im Leben manchmal mehr ein Arschloch sein? Es klingt irgendwie wie der Titel einer Talkshow, es ist wirklich so. Soll man im Leben einfach manchmal mehr ein Arschloch sein, weil man dann mehr respektiert wird oder mehr bekommt oder es einem man dann mehr auf die Butterseite fällt? Also ich sag dir jetzt ein Beispiel, ja. Zwei Kinder zum Beispiel, einer kümmert sich total um die Eltern, macht alles im Haus, organisiert alles, repariert was, wenn was kaputt ist, organisiert irgendwie die Arztbesuche, kauft irgendwas Neues, weil irgendwas kaputt gegangen ist und kriegt eigentlich gar keinen Dank und wird immer wieder so richtig, es wird so abgetan, so quasi, das ist ja selbstverständlich. Das andere Kind, Geschwisterchen sozusagen, macht gar nichts, ist eigentlich ein Totalversager und kümmert sich überhaupt nicht und bekommt alles. Bekommt ein erstes Auto zum 18. Geburtstag, bekommt die Wohnung überschrieben und muss, wenn Familieneinladungen sind, nichts machen, sitzt einfach da und lässt sich bedienen. So, und da denke ich mir so, vielleicht fährt man besser, wenn man sich nicht so sehr bemüht. Also auch zum Beispiel im Freundeskreis. Zum Beispiel, du bist überdurchschnittlich anständig, ne? Versuchst alles, machst alles, dass du irgendwie deinen Freunden das Gefühl gibst, das, was sie für dich machen, das möchtest du ihnen auch zurückgeben, ja? Also, wenn sie dich einladen, dann lädst du sie auch ein. Du machst ihnen Geschenke, du hilfst ihnen, wenn sie was brauchen, ja? Und hast aber irgendwie das Gefühl, dass das nicht genug ist und dass das irgendwie nicht so richtig wertgeschätzt wird. Und dann gibt's andere Freunde, die sich so irgendwie überhaupt nicht scheren, die unehrlich sind, die unverschämt sind, irgendwie nie was mitbringen, immer wieder die Freunde enttäuschen Und du hast trotzdem das Gefühl, dass die im Ranking, ja, also wenn es das gibt, aber so ein bisschen über dir stehen, obwohl man eigentlich sagen müsste, irgendwie verstehe ich es nicht, weißt du? Und dann denke ich mir so, vielleicht muss man manchmal einfach mehr nicht so nett sein.
Ich habe zu den beiden Situationen, die du erklärt hast, eine ganz klare Meinung. Scheiß auf die Eltern und diese Freunde. Weil ich muss sagen, ich glaube, Karma strikes immer back. Und wenn du das Gefühl hast, dass deine Freunde oder deine Mama demjenigen mehr Wertschätzung gibt, der sich verhält wie eine offene Hose, dann liegt es ja nicht an dir, sondern liegt es an dem Gegenüber, was es nicht so wertschätzt. Ich würde tatsächlich sagen, man sieht ja manchmal, also wenn man jetzt mal vielleicht aufs berufliche Leben geht, dann sieht man ja manchmal, welche Leute da vielleicht schneller ans Ziel kommen, aber mit viel weniger Wissen oder wie auch immer, weil sie einfach sich anders darstellen oder arschlöchiger sind. Aber ich sage trotzdem, Karma strikes back. Ich würde nicht sagen, wenn du vom Grundprinzip nett bist und nett sein möchtest, dass du was daran ändern musst, damit du von irgendwelchen Ottos gewertschätzt wirst. So, also dann lieber die Leute suchen und das Umfeld suchen, die dich wertschätzen, ohne dass du dich verändern musst.
Also du sagst, es ist nachhaltiger, nett zu bleiben.
Ja, man kann ja schon bestimmt sein.
Und anständig.
Sein. Genau, man kann ja schon bestimmt sein und sagen, ich erfordere das und das. Aber ich würde jetzt nicht mich komplett ändern und auf einmal zu einem Arschloch werden, in der Hoffnung, dass diese Freunde oder diese Eltern mich dann besser finden. Nö, würde ich nicht machen. Ich würde eher sagen, der Fokus liegt falsch.
Okay. Ja gut, dann kenne ich mich aus, ne?
Ne? Ja, genau.
Schön. So.
Dann würde ich sagen, nächste Woche berichten wir mal über ganz viele tolle Insights aus dem letzten Mal, dass ich Germany's Next Topmodel sehe, oder?
Mhm.
Ich werde ein bisschen Gossip für euch sammeln und ein bisschen Behind-the-Scenes-Material sammeln. Ne?
Wir haben viele Nachrichten bekommen, dass die Leute sich wahnsinnig freuen, dass du jetzt das Dschungelcamp machst, ne? Weil ich habe ja in der letzten Folge gesagt, wir können nicht über dein neues Projekt sprechen, aber es findet im australischen Dschungel statt.
Ja.
Da haben wir die Leute auf eine richtig gute Fährte gelockt.
Ja.
Ich muss jetzt aber an der Stelle kleines Bonusmaterial am Ende an der Stelle sagen, es war ein Spaß, ein Fake. Es war, Kellerchen macht nicht das Dschungelcamp. Ne?
Ja, das nicht.
So.
Das nicht.
Es bleibt spannend.
Ja, es bleibt spannend. Ich werde es bald berichten, aber erstmal kommt noch mal der letzte Gossip von meinem
Germany's
letzten
Next
Projekt.
Topmodel. Genau,
so
richtig. Und wenn ihr das nicht versäumen wollt, dann schaltet auch wieder ein zur nächsten Folge. Am besten einfach abonnieren, dann versäumt ihr nichts. Und gerne auch liken und teilen. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.
Tschüss.